D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag und guten Appetit. Denn heute geht es bei uns ums Essen und um die Ernährung für den akademischen Nachwuchs. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, gerade für Studenten. Ihr habt wenig Zeit. 35 bis 40 Wochenstunden sind alleine schon durch die Uni geblockt. Dann natürlich die Vor- und Nachbereitung. Und die meisten von euch, die jobben außerdem noch. Wo soll da die Zeit bleiben fürs Essen? Selber kochen, das ist anstrengend. Restaurants sind teuer, das ist klar. Und immer nur Döner oder Pizza, das schmeckt natürlich auch nicht. Wie also kann man sich gut, einigermaßen gesund und dann auch noch mit wenig Geld ernähren? Das ist nicht nur eine Herausforderung für euch, sondern natürlich auch für mich als Moderator dieser Sendung, denn gerade zum Thema Essen, da gibt's unheimlich viele wirklich abgedroschene Phrasen. Da muss man wirklich aufpassen, zum Beispiel diese hier, voller Bauch studiert nicht gern. Genau, und dann brennen wir einfach immer den Tusch auf die Ohren direkt im Anschluss. Also klar, die Mensa, das ist eine Option und ein ganz wichtiger Bestandteil an der Uni oder FH. Ohne Mensa ist da im Grunde der Alltag nicht denkbar. Da gibt es für kleines Geld ganz, ganz warmes Essen, meistens auch lecker. Kerstin Ruskowski mit den wichtigsten Infos über diesen klassischen Futtertrog für euch Studierende.
Was ist eine Mensa?
Mensa ist Latein und bedeutet Tisch. An Hochschulen wird so auch die Kantine genannt. So alt wie die alten Römer sind diese Mensen aber nicht. In Deutschland hat, nach eigenen Angaben, als erste die alte Mensa in Dresden eröffnet. Und zwar am 15. November 1925. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 700 gastronomische Angebote an rund 300 Hochschulen. Die klassischen Mensen sind meist nur mittags geöffnet. Für alle anderen Zeiten bieten die Studentenwerke zusätzlich Bistros und Cafeterien an. Eine relativ neue Erfindung ist die Mensaterie oder Mensaria, eine Mischform aus klassischer Mensa und Cafeteria. Haben alle Angebote geschlossen, bleibt noch der Griff in den Automaten.
Wie kann Essen an der Uni so günstig sein?
Das liegt an den Zuschüssen. Was vom Staat hinzukommt, ist je nach Bundesland unterschiedlich, denn dieser Anteil wird im jeweiligen Landesgesetz festgelegt. In Köln beispielsweise besteht die Subventionierung zu 23% aus diesem staatlichen Zuschuss, zu 21% aus dem Sozialbeitrag, den die Studierenden jedes Semester selbst zahlen, und zu 56% aus den Einnahmen, die die Mensen erwirtschaften. So kann das Kölner Studentenwerk das Komplettgericht Studenten für 2,25 Euro anbieten. Ohne Zuschüsse müsste es 3,50 Euro kosten. Da die Zuschüsse nur für Studenten gedacht sind, ist das der Preis, den Mitarbeiter und Gäste zahlen.
Wo schmeckt es am besten?
Die Zeitschrift Unicum lässt Studenten jedes Jahr über die beste deutsche Mensa abstimmen. Die Kategorien: Service, Angebot und Geschmack. In der Gesamtwertung amtierender Titelverteidiger ist die Mensa Süd des Studentenwerks Rostock. Sie überzeugte vor allem in der Kategorie Geschmack. Außerdem punktete sie bei den Studenten durch ihre Wünsch-dir-was-Aktion. Jeden letzten Freitag im Monat bestimmen die Studenten, was auf den Speiseplan kommt.
Soweit die Theorie, aber was heißt das jetzt konkret? Mensa-Essen, das halten ja viele für mehr oder weniger ekligen Großküchenmatsch, der lieblos auf Tabletts geklatscht wird. Da sind dann schon so abgetrennte Portionsbereiche drauf. Aber den Studenten, denen ist das egal. Da kommt schließlich was auf den Teller und gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Ja, stimmt, ist auch ein Klischee. Die Studenten jedenfalls, die Kerstin Ruskowski getroffen hat, die klangen so nach dem Mensa-Besuch eigentlich gar nicht enttäuscht, sondern ziemlich zufrieden und satt.
Ich habe ein Steak gegessen mit so einer mexikanischen Soße mit Mais, Bohnen etc. pp. War okay, war den Umständen entsprechend in Ordnung, ja. Ich finde es schade, dass mittlerweile alles paniert wird und ich habe eine Glutenunverträglichkeit und kann halt dementsprechend nicht viel essen hier, ne? Also ich mache mir glutenfreie Pizza selber, ich mache Aufläufe. Also zum Beispiel bei Spargel, den kaufen wir am Gertrudenhof hier um die Ecke. Da gehe ich mal von aus, wird er dann regional sein. Aber es gibt auch Produkte, wo mir das nicht so wichtig ist. Bei Fleisch zum Beispiel ist es relativ schwierig, weil wir nicht viele Metzger hier haben in Sülz. Und ja, dann muss man halt in den Supermarkt gehen. Ne?
Ich habe Spätzle mit Käse gegessen. War in Ordnung. Also ich kaufe eigentlich immer Bio, wobei man natürlich auch nicht weiß bei den normalen Discountern, wenn da einfach Bio draufsteht, was es wirklich ist. Aber ich kaufe meistens die teuren oder die Fairtrade-Produkte.
Ich habe in der Mensa eine Pizza mit Tomate, Mozzarella und Rucola gegessen. Also dafür, dass das eine Mensa-Pizza war und für 3,60 war nicht echt ganz gut. Bin kein Vegetarier, kein Veganer, also meistens gibt es bei mir Fleisch. Heute ausnahmsweise mal nicht. Ich mache jeden Tag Sport und ich kann eigentlich essen, was ich möchte. Also ich esse nicht wirklich nur gesunde Sachen, viel Obst, Gemüse, das schon. Aber ich achte jetzt nicht darauf, ob ich viel esse oder wenig. Ich bin ein armer Student, ich esse eigentlich das Billigste meistens.
Ich habe gerade eine Frühlingsrolle oder mehrere Frühlingsröllchen mit China-Gemüse und Soße gegessen. Ich koche eigentlich immer zu Hause selber. Meistens koche ich mir Nudeln, aber auch öfters mal Reis mit Gemüse oder asiatisch irgendwas. Ich achte erstmal auf Bio-Siegel, auch wenn ich dem nicht so ganz traue. Dann halt, dass es regional ist, dass ich halt keine Äpfel aus Neuseeland kaufe oder sonst irgendwas. Und dass ich halt möglichst saisonal was kaufe, was auch jetzt gerade angeboten wird. Manchmal knicke ich auch ein, das ist ganz logisch. Also wenn was nicht da ist und ich habe Lust darauf, dann kaufe ich das auch, wenn es nicht regional ist oder sonst irgendwas.
Sich bekochen zu lassen in der Mensa, das ist das eine. Selber kochen, das andere. Vor allem, wenn man vielleicht das Standardessen in deutschen Mensen, naja, wie soll man das sagen, eher als exotisch empfindet. Ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn man länger in einem anderen Land ist, dann sieht man das Essen dort natürlich und sehnt sich vielleicht irgendwann so ein bisschen nach dem gewohnten Essen von zu Hause. Mir ging das jedenfalls so, als ich eine Zeit lang mal in Tel Aviv gelebt habe. Da war Schwarzbrot so eine Vision, die ich ganz, ganz lange immer vor mir hergetragen habe. Und als es das dann endlich mal gab in einem Supermarkt, habe ich natürlich auch direkt zugegriffen. Manchmal beschleicht einen dann schon so das Gefühl, bei Mutter, da schmeckt's am besten. Essen im Ausland, das ist ein Teil der Erfahrungen, die Gaststudenten machen. Auch oder vielleicht gerade dann, wenn sie nach Deutschland kommen. Irina zum Beispiel, die kommt gar nicht so richtig klar mit dem Essen aus Dosen. Das würde sie nie kaufen. Und in der Fleischabteilung, da wird es für sie ganz abenteuerlich. Fleisch fertig getränkt in seltsamer Marinade. Hähnchen in Aspik. Pfui Teufel, sagt Irina. Sie ist aus Weißrussland. Muxi ist aus China und Ariana aus Mexiko. Und sie alle sind zu Gast im Moment als Studenten an der Kölner Universität. Und sie haben meinen Kollegen Andreas Lange mal mit zum Einkaufen genommen.
Ich treffe mich mit Ariana und Mu und Irina in der Kölner Innenstadt. Und jetzt gehen wir zusammen einen Supermarkt besuchen. Und ich bin gespannt, was die Weißrussin und die Mexikanerin und der Chinese uns zeigen werden. Was sie da besonders mögen und was sie nicht mögen. In welcher Abteilung fangen wir denn an?
Was weiß ich, Essen in Dosen, das kann ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht begreifen, habe ich nie gekauft auch.
Ariana, welche Abteilung würdest du jetzt als erstes ansteuern?
Wo das Fleisch ist, das ist das Komischste für mich. Oder diese oder komische so wie Schinkenscheiben, die noch Sachen da haben, die ein bisschen wie Plastik aussehen und haben so komische Farben. Ich weiß nicht, so transparent, ich weiß nicht, was es ist.
Also fangen wir mal an. Hier sind Schokoladensachen. Da müssen wir, glaube ich, uns nicht lange aufhalten, nee, oder was meinst du?
Schokolade ist lecker. Ich finde es lecker, Schokolade hier. Ja.
Ich bin leider nicht derjenige, der für Schokolade ist.
Das kann ich nicht verstehen. Das ist dieser Zuckerrübensirup. Ich glaube, ich habe das einmal probiert. Irgendwie war es Brot mit Reibekuchen und Apfelmus. Das war auch sowieso schon eine Mischung, die für mich unvorstellbar war, weil wenn wir Reibenkuchen essen in Weißrussland, dann mit Schmand unbedingt. Und Apfelmus, dann hätten vielleicht meine Mutter gesagt, ey, Kind, spinnst du etwa oder was? Und meine Nachbarin isst diesen Goldsaft auch zum Frühstück. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Weißt du überhaupt, was das ist, Ariane?
Gar nicht. Ich habe das eigentlich noch nie gesehen. Aber ich sehe Lakritz da. Das gibt es in Mexiko gar nicht. Und das finde ich auch eklig.
Wir kommen jetzt hier zu der Gemüsetheke. Alles ist so, wie es in anderen Ländern auch ist.
Bärlauch. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist Bio, aber das schmeckt, also das riecht sehr intensiv. Ich weiß nicht, wozu man das verwenden kann.
Ich glaube, das ist einfach mal so ein Würzmittel. Und Bärlauch in China gibt es auch. Und hier kann man einfach mal in der Eifel noch mal ein bisschen versammeln. Und das finde ich so, das ist eine Art von Gemüse, die mich ein bisschen an meine Heimat erinnern kann. Und das ist eine von meinen Lieblingsspeisen in Deutschland und sogenannte frische Spross im Mai oder im Ende April. So, das finde ich super und zwar in China gibt es auch, aber ich weiß nicht warum. In Deutschland esse ich das besonders gern.
Das ist ja auch so eine Art Spargelkönig der Gemüsesorten. Jetzt kommen wir zur Fleischtheke. Die Kühlung dröhnt. interessierte Blicke?
Das kenne ich fast alles. Das Einzige ist, man verkauft das in Mexiko nicht so, also mit Soße schon oder Gewürz. Das ist irgendwie nicht mehr so, ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, das schmeckt mir nicht mehr, wenn das schon Soße hat. Das sieht vor allem ein bisschen eklig aus.
Ich glaube, ich komme klar mit dem deutschen Fleischstücke. Ist alles okay. Also.
Oh, jetzt hast du schon was rausgesucht hier. Gemüse in Aspik oder Hähnchenfleisch in Aspik. Sieht doch verlockend aus, Ariana.
Genau das habe ich gemeint. Das sieht irgendwie, als ob das Kopfschinkenscheiben wären. Wenn man das bewegt, ist es wackelig wie Gelatine. Und das sieht auch wie Plastik aus und hat irgendwie so Fleisch und Gemüse. Aber ich finde es super eklig. Das würde ich niemals essen. Eklig.
Ariana, du wirst jetzt richtig glücklich hier.
Ich habe es gerade gelesen, Zungenwurst. So weich und so.
Also Zunge kann auch sehr gut schmecken. Also meiner Meinung nach. Ich habe es probiert, deswegen kann ich auch sagen, Zunge kann sehr gut schmecken.
Da ist sie.
Zunge. Ja, genau. Ja, deswegen habe ich diese Wurst in meiner Hand und überlege jetzt, ob ich sie kaufen muss.
Aber hier, guck mal, das ist doch was für dich, Mu.
Ich versuche mal das. Xiao Guo Gua Ming, Shi Yu Shen, Gan Qi Shi Mei Qi Fu. Das heißt, nur in kleinen Ländern und mit weniger Bevölkerung kann man leckeres essen. So, nicht so gut verständlich.
Nasi Goreng.
Nee, so, das ist alles andere als asiatisch.
Was ist denn hier mit? Ist ja eigentlich irgendwo auch mal Räucherfisch in irgendeiner Weise? Ariana, du wieder nicht.
Nee. Ich finde Lachs riecht super intensiv. Und das hilft mir nicht beim Essen so.
Ich finde es einfach lecker. Einfach lecker. Räucherlachs mal zum Frühstück mit Butter und Zitrone. Manchmal kann man das mit Meerrettich auch essen. Das habe ich auch in Deutschland entdeckt, dass man das auch mit Meerrettich essen kann. Aber das Wichtige ist, das Brot muss auch gut schmecken. Dann klappt alles zusammen. Es ist so lecker.
Dann gehen wir jetzt noch einmal vielleicht zu der Dosenabteilung.
Wenn ich diese Erbsen-Eintopf sehe oder Nudeltopf, oder mein Reistopf, ich weiß nicht, was das ist. Also wirklich, ist das eine Suppe? Man muss sie aufmachen, aufwärmen und essen? Das finde ich auch irgendwie so traurig. Ich kann mir einen Mensch vorstellen, der vielleicht so alleine zu Hause sitzt und auch keine Zeit zum Kochen hat. Dann kann er abends nur so eine Dose aufmachen und sich Abendessen vorbereiten. Und das ist schon also richtig traurig.
Lieblingsgericht in Deutschland?
Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln ohne Zweifel, aber auch diese Wurstchen mit Käse in der Mitte, wo man irgendwie vorsichtig sein muss, weil das irgendwie explodiert im Mund und wehtut. Und Schwarzbrot. Super lecker. Gibt's in Mexiko nicht.
Lieblingsgericht in Deutschland?
Knödel. Semmelknödel oder Kartoffelknödel. Hauptsache mit Knödel.
Lakritz, Reibekuchen mit Apfelmus, Zungenwurst, alles eklig. Es kommt eben nur auf die Perspektive an. Thank you. D-Radio Wissen, mein Studium. In den letzten Tagen, da haben sich die Pressestellen der Unis und Fachhochschulen, naja, man kann schon sagen, regelrecht überschlagen mit Mails und Wortmeldungen und Pressemitteilungen. Der Anlass, das Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, und die Zeit, die haben ihr neues Hochschulranking veröffentlicht. Das ist eine Rangliste, in der Studenten und Studienanfänger erkennen können, wo sich welches Fach besonders gut studieren lässt. Allerdings gab es ein paar Mal auch verwunderte Stirnrunzeln, denn etliche Hochschulen, zum Beispiel die Unis in Hamburg und Köln, die haben dieses Ranking boykottiert, wie auch bundesweit zahlreiche Fachbereiche. Und obwohl sie nicht teilgenommen haben, tauchen sie in den Ranglisten trotzdem auf. Ich habe Frank Ziegle, einen der Geschäftsführer beim CHE, gefragt, wie kann das denn sein, dass man nicht mitmacht, aber trotzdem gerankt wird, Herr Ziegle?
Naja, diese Fachbereiche haben keine Daten geliefert, aber natürlich gibt es auch jede Menge öffentlich verfügbare Daten, die vom Statistischen Bundesamt oder aus anderen Quellen. Und natürlich ist das ein völlig normaler Vorgang, den wir schon immer hatten, auch im Ranking, dass solche Daten dann verarbeitet und der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Weil unsere Kernidee in dem Ranking ist ja, wir machen das Ranking für Studenten. Wir wollen den Studenten einen Überblick geben, wo ein bestimmtes Fach, für das sie sich interessieren, zu studieren ist. Und deswegen wollen wir die Standorte vollständig zeigen und nicht nur eine Auswahl daraus. Sonst kann sich der Student ja gar nicht hinreichend informieren.
Aber jetzt haben Sie ja von manchen Standorten nur die öffentlich zugänglichen Daten, von anderen deutlich mehr, weil die Ihnen mehr liefern. Lässt sich das dann überhaupt vergleichen?
Ja, das lässt sich vergleichen, weil wir gehen ja in unserem Ranking nicht den Weg, den andere Rankings gehen, dass die Daten zu einem Wert zusammenmurksen, sage ich mal salopp, sondern wir zeigen ja jeden Indikator einzeln. Das heißt, es gibt halt eine Reihe von Indikatoren, die liegen dann für alle Hochschulen vor. Und es gibt eine Reihe von Indikatoren, da fehlt eben ein Teil der Hochschulen. Aber an der Stelle gehen die dann auch nicht in den Vergleich ein. Das ist unsere Idee des sogenannten multidimensionalen Rankings. Und deswegen geht das.
Das heißt, man muss das Ranking an der Stelle so ein bisschen wie einen Lückentext lesen und eventuell sich ja irgendwie das selber dann auffüllen, wenn da eine Angabe fehlt.
Das Ranking war schon immer ein Lückentext. Das ist ja ein sehr umfassendes Datensystem und es war schon immer so, dass an manchen Hochschulen zum Beispiel die Zahl der Studenten zu klein ist, um da wirklich eine Studentenbefragung zu machen und ähnliches. Deswegen sind diese Tabellen, die wir bereitstellen, ja immer Tabellen, in denen es Striche gibt, weil bestimmte Informationen einfach nicht vorliegen. Und wir schauen uns immer für jedes Fach an, haben wir insgesamt genug Informationen, dass wir das Fach veröffentlichen können. Wir haben auch manchmal früher schon entschieden, da haben wir jetzt nicht genug, dann haben wir es auch gar nicht veröffentlicht.
Aus einzelnen Fachgesellschaften, vor allem aber aus studentischer Perspektive, kommt jetzt der Vorwurf, da gab es sowas wie ein Zwangsranking für die nicht mitmachen wollen.
Dann, was heißt Zwangsranking? Also wir haben die Daten verwendet und dargestellt, die sowieso in der Öffentlichkeit sind. Also insofern ist das nicht ein Zwangsranking, das ist die Chance für alle in diesem Ranking dabei zu sein. Und insgesamt resultiert aus diesem Vorgehen, manche Daten auch nicht bei den Hochschulen zu erheben, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich auch was uns die Hochschulen immer vorwerfen. Die Hochschulen sagen immer, das ist viel zu viel Aufwand. Wir müssen da so viel Daten besorgen und bereitstellen. Deswegen war diese Kritik ein willkommener Anlass, jetzt mal nach den Datenquellen zu suchen, mit denen wir die Hochschulen entlasten können. Und so haben wir das geschafft, ja auch Dinge abzubilden, ohne die Hochschulen mit den Informationsnachfragen zu belästigen, was die letztendlich dann auch positiv sehen.
Aber wie stark schränkt Sie das denn ein, wenn eine große Hochschule wie die Uni Hamburg oder die Uni Köln sagt, wir machen da gar nicht mit, oder eben zum Beispiel bei den Historikern ganze Fachbereiche sagen, wir liefern nichts? Wie stark müssen Sie Ihre Arbeit, Ihre Datenerhebung und auch die Auswertung dann umstellen?
Das CAE-Ranking ist langfristig auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit den Hochschulen angewiesen. Es gibt ja ein ganz, ganz wesentliches Element, das wir ohne Hochschulen niemals hinkriegen, und das ist die Befragung der Studenten. Also diese Idee, den Studenten eine Stimme zu verleihen im Hinblick auf die Studienbedingungen. Und das geht nur zusammen mit den Hochschulen. Deswegen ist unsere Linie weiter der Versuch, auch bei denen, die jetzt Kritik haben, mit denen in den Dialog zu treten, nach Weiterentwicklungen zu suchen. Das machen wir gerade auch, das haben wir immer gemacht, und die wieder zu überzeugen, mitzumachen und zurückzukehren. Und das ist letztendlich der einzige Weg, um Daten wirklich umfassend abzubilden. die das reine Zurückgreifen auf externe vorhandene Datenquellen kann immer nur einen Teilausschnitt zeigen.
An der Uni Bonn hat das ja schon geklappt. Die sind nach 2 Jahren Abwesenheit wieder zurückgekommen ins Ranking. Wie lange brauchen Sie noch, um die Hamburger und die Kölner zu überzeugen?
Naja, die Festigkeit der Überzeugung ist unterschiedlich. Wir haben im Augenblick zwei Gruppen von Kritikern. Es gibt manche Kritiker, die wollen das einfach nicht. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen die Transparenz nicht. Die sind der Meinung, alles ist überall gleich gut. Warum soll man solche Daten zeigen? Und es gibt andere Kritiker, denen geht es wirklich um die Methoden. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Zum Beispiel arbeiten wir gerade mit den Fachgesellschaften in der Politikwissenschaft an einer Weiterentwicklung, weil die meinen es wirklich ernst. Und bei denen hoffen wir, dass wir in 1-2 Jahren auch die wieder reinholen werden.
Frank Ziegele war das vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Im D-Radio Wissen Interview am Telefon ist jetzt Oliver Joost von der studentischen Internetplattform studiesonline.de. Er hat sich vor ein paar Tagen ganz kritisch zur CHE-Veröffentlichung geäußert, spricht sogar von Zwangsranking. Hallo Olli.
Ja, hallo.
Warum diese massive Kritik am CHE-Ranking? Zwangsranking ist ja schon wirklich ein hartes Wort.
Wenn man das Ranking über die Jahre verfolgt hat, was ich jetzt tatsächlich für die letzten 4 Jahre sehr konzentriert sagen kann, merkt man halt, dass das CHE sein Ranking immer, was teilweise verständlich ist, den Umständen anpasst. Und die Umstände sind halt auch, wie kann es möglicherweise eher die Kritiker davon überzeugen oder auch selbst wieder unter Druck setzen. Vor 3-4 Jahren war es immer so, die Historiker war ja der erste Fachbereich, der stark Kritik geäußert hat und auch im großen Umfang sich nicht beteiligen wollte. 2009 haben sie es beschlossen, 2010 waren sie dann tatsächlich im Ranking mit neuen Daten vorhanden und waren damals nicht die Hälfte der Fachbereiche, aber es war schon so 30-40%. Die wurden dann einfach gar nicht dargestellt.
Totgeschwiegen.
Könnte man so sagen. Jetzt haben sogar noch mehr sich nicht beteiligt. Wenn man die deutschen Fachbereiche betrachtet, aus dem Ausland sind ja auch ein paar dabei, aber sowieso nur die von sich aus Interesse haben, also kann man das da nicht vergleichen. Also nur die Deutschen, da sind 53% diesmal nicht vertreten. Diesmal haben sie dann aber einfach alle wieder aufgenommen, eben mit diesen öffentlich zugänglichen Daten, weil sie gemerkt haben, die Methode, die wegzulassen und auf die fehlende Sichtbarkeit zu appellieren, dass wieder teilgenommen wird, funktioniert nicht. Dann machen wir es umgekehrt. Der Boykott hat sozusagen, wenn man es jetzt übertreibt, gar keinen Sinn, weil für den naiven Betrachter sind ja jetzt wieder alle vorhanden, dass da einzelne Punkte leer sind. Das gibt es ja auch aus anderen Gründen als Boykott, dass eben die Datenlage nicht ausreichend ist, auch wenn die Hochschulen teilnehmen.
Aber ist das nicht trotzdem eine sinnvolle Dienstleistung für Menschen, die sich für ein Studium interessieren, dass man sagt, wir listen einfach mal auf, was an Daten da ist und selbst wenn es nur die öffentlich zugänglichen sind?
Die Daten aufzulisten ist auf jeden Fall eine sinnvolle Dienstleistung. In dem Zusammenhang muss ich auch gleich sagen, wenn Herr Ziegele wieder versucht hat, die Kritiker so als, die haben halt grundsätzlich keine Lust, die wollen in Ruhe gelassen werden, die wollen keine Transparenz, dann ist das wieder eine Unterstellung, die so auch nicht richtig ist. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, die ja mit ihrem Aufruf letztes Jahr diese ganze Debatte wieder sehr stark befeuert hat, ist dabei, ein eigenes System aufzusetzen, um eben Daten durchaus bereitzustellen. Was sie nicht möchten, ist, dass das dann in solche Rankings, also in so Gruppierungen gut, schlecht, mittel gleich gebracht wird, sondern die Alternative ist halt leider keine einfache. Das Problem ist eben, dass irgendwer, ob es das CHE oder wer auch immer ist, dann vorgibt, das ist gut, das ist schlecht. Man kann bei vielen Kriterien dann einfach, wenn man sich genau damit befasst, sehen, dass vermeintlich Gute nicht zwangsläufig gut ist, weil man eigentlich noch mehr Daten betrachten müsste, was nicht immer möglich ist oder wo man dann selbst wieder die Frage hat, wenn ich das relativiere mit anderen Daten, aber wie gewichte ich das dann wieder? Also hat wieder irgendwer die Entscheidungsmacht, wie das dann das Endergebnis zustande kommt und eigentlich sollte der einzelne Nutzer sich überlegen, was ist ihm wichtig und zum Beispiel sowas wie kurze Studiendauer mag zwar schön sein, aber wenn an der Hochschule zum Beispiel sehr viele Studierende mit Kind sind, dann ist es zwangsläufig so, dass die wohl etwas länger brauchen würden und dann ist ein schlechterer Wert dieser Hochschule gar nicht insgesamt wirklich schlechter, sondern mit erschwerten Bedingungen schaffen sie es trotzdem vielleicht noch einen relativ guten Wert und so weiter. Und das muss
also dir geht es bei der Kritik gar nicht um die Auflistung der Fakten, wie lang zum Beispiel die Studiendauer ist, sondern rein um die Definition, es ist gut, wenn jemand schnell studiert.
Ja, also einfach, dass man dann irgendwo eine Grenze zieht, so also bis 6,5 Semester, jetzt Bachelor betrachtet, ist grün, zwischen 6,5 und 8 ist ein Mittel und über 8 ist schlecht. So wird es ja im Grunde gemacht und es wird mit allen Kriterien so vorgegangen. Und sinnvoller wäre einfach darzustellen, okay, es gibt diese Bandbreite, es gibt die konkrete Hochschule hat diesen Wert und noch besser wäre sogar, wenn man dann gleich, natürlich lesen das viele nicht durch, es ist anstrengend für die Nutzer, aber das wäre wirkliche Transparenz, auch die Schwächen dieses Wertes oder was es überhaupt aussagen kann, immer gleich darzustellen.
Aber warum gibt es so ein Ranking nicht? Ganz offenbar ist der Markt ja so, der Medienmarkt, dass alle danach gieren, die schnellen, kurzen Antworten zu kriegen. Warum gibt es so ein ausführliches, vielleicht auch komplizierteres Ranking nicht?
Es ist sicher so, dass der Aufwand natürlich da noch höher ist und wie du schon sagtest, die Darstellung ist da nicht mehr in Kürze möglich. Das ist für einen schönen, netten Artikel schwierig. Es ist dann sehr individualisiert nur noch möglich. Jeder müsste dann aber auch von vornherein sich mehr Gedanken machen und nicht einfach nur eine schöne Tabelle sich anschauen, was auch ein bisschen Bequemlichkeit bedeutet. Es gibt da leider keinen Königsweg.
Macht euch mehr Gedanken darüber, wie ihr euren Studienplatz auswählt und verlasst euch nicht auf verkürzende, schnelle Bewertungen, wie sie zum Beispiel im CAE-Ranking stehen. Das jedenfalls fordert Olli Joost von der studentischen Plattform studiesonline.de hier im D-Radio Wissen-Interview. Herzlichen Dank. Kling, plang, plong. Ihr hört D-Radio Wissen, mein Studium. Eure Ernährung als Studentinnen, als Studenten, das ist heute unser Thema. Und da soll und muss natürlich auch jemand zu Wort kommen, der auf der anderen Seite der Mensa-Theke steht. Der macht täglich bis zu 2500 Essen für euch, jedenfalls dann, wenn ihr an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Andreas Wollgarten heißt der Mann, ist da seit 9 Jahren der Mensa-Chef. Betriebsleiter heißt das offiziell. Und mein Kollege Matthias Hof, der ist zwar nicht besonders verfressen, aber er wollte natürlich als erstes trotzdem wissen, was gibt's denn heute bei Ihnen zu essen, Herr Wollgarten?
Heute gibt's ganz leckeres Schweineländchen mit einer Spargelsoße und Thymian-Kartoffelchen. Dazu einen feinen Salat und Dessert. Das Ganze zum Preis von 3,10 Euro für den Studenten. Des Weiteren haben wir auch Spaghetti Bolognese oder eine Currywurst mit Pommes frites heute im Angebot.
Das hört sich jetzt nicht für mich unbedingt nach einem Sportlermenü an. Hört sich zwar lecker an, aber nicht unbedingt für
wir
Sportler.
Wir haben aber mit dem Schweineländchen ein ganz feines Gericht, frischer Spargel in einer leichten Soße. Kartoffel ist reine Stärke, das ist schon ganz hochwertig eigentlich. Mhm. Selbstverständlich haben wir auch immer noch ein vegetarisches Gericht. In dem Fall wäre das eine Brokkoli-Käse-Bratschnitte, dazu auch Kartoffeln, was auch sehr herrlich ist. Aber auch immer ein großes Salatbuffet, was im Angebot ist. Da kann sich jeder noch selber die Salate zusammenstellen, wie er das gerne hat.
Das hört sich für mich so an, als ob Sie darauf achten, Spargel ist ja gerade Spargelzeit, das gehört genau. Dann ins Essen. Also was gerade angesagt ist, kommt auch auf den Tisch bei Ihnen.
Genau, das kann man so auch sagen. Selbstverständlich werden wir auch noch eine Spargel-Aktionswoche durchführen, aber diese Produkte, die man hier auch gut in der Region kaufen kann, werden auch gerne mitgenutzt. Und dann Spargel, da gehört auch einfach mal eine Spargelgeschichte mit dazu. Ne?
Wird es denn gut angenommen? Also wir sprachen ja davon, Sie beköstigen Sportlerinnen und Sportler oder stehen die auch schon mal lieber auf Currywurst und Pommes?
Ja, wenn ich Ihnen jetzt ehrlich darauf antworte, sind die Sportler ja auch genau wie andere Leute und essen dann doch lieber die Currywurst mit Pommes frites in der Relation. Wenn man jetzt das Schweineländchen wird vielleicht 400 Portionen gehen und die Currywurst dann doch 800 bis 900 Mal. Ne?
Ja.
Also Pommes frites, das ist nach wie vor mit einer Currywurst voll der Renner. Ne?
Berücksichtigen Sie das dann auch beim Einkauf?
Das berücksichtigen wir selbstverständlich auch beim Einkauf. Wir gestalten auch immer die Speisenkarte so, dass mindestens ein Gericht am Tag ernährungsbewusster ist. Allerdings ist das ja jedem freigestellt, hier zu essen, was er dann gerne hat oder nicht gerne hat.
Nun ist es ja relativ aufwendig für 2000 bis 2500 Menschen zu kochen. Wie machen Sie das? Also wie ist die Vorbereitung? Wie kalkulieren Sie da? Wie läuft der Einkauf?
Der Einkauf läuft bei uns im Studentenwerk über einen Zentraleinkauf. Das heißt, es werden Ausschreibungen gemacht, wo dann gewisse Preise festgelegt werden für ein Jahr zum Beispiel. Soll heißen, wenn Sie jetzt ein Schnitzel zum Beispiel kaufen würden, dann ist das für ein Jahr zum Preis X festgelegt. So kann man natürlich auch viel besser kalkulieren und die Preise dementsprechend angleichen.
Und berücksichtigen Sie auch Wünsche der Studenten? Kommt da schon mal jemand zu Ihnen, der sagt, ja, da hey, das hätte ich gerne mal?
Ja, da kommt auch schon mal jemand zu mir und sagt, ach, wie wäre es denn mit dem oder diesem Gericht? Und wenn das sich so vereinbaren lässt, werden wir da auch sicherlich den Wünschen der Studenten schon mal nachgehen. Es macht natürlich nicht immer Sinn, jedes Gericht daran zu nehmen, aber wenn da interessante Dinge dabei sind, dann nehmen wir die schon gerne mit in den Speisenplan auf. Ja.
Apropos interessant, wie viel Abwechslung gibt's denn auf Ihrem Speiseplan?
Abwechslung gibt's täglich mindestens 4 verschiedene Gerichte bei uns, wozu dann nochmal separat ein großes, reichhaltiges Salatbuffet angeboten wird. Des Weiteren kann man aber auch Snacks aus der Cafeteria natürlich nehmen, Sandwich oder Bagels belegte oder kleine Salate. Onigiri haben wir da mit im Angebot. Das ist so ein, ich sag mal, japanisches Brötchen, Anführungsstriche, so ein Häppchen, ein Snack von Japan. Da sind wir sehr vielseitig drin hier.
Und der Speiseplan, der wiederholt sich nie? Oder haben
Doch,
Sie
der
da
wiederholt
einen
sich eigentlich schon. Wir hier in der Sporthochschule legen Wert darauf, dass er nicht so oft wiederkehrend ist. Das heißt, alle 12 Wochen würde der nochmal wiederkommen.
Jetzt sind Sie seit 9 Jahren Chef der Sporum Mensa, haben also Menge Erfahrung. Haben Sie denn da einen Wandel bemerkt, was das Bewusstsein der Esserinnen und Esser angeht?
Das Bewusstsein der Esser, und ja, da ist sicherlich ein Wandel zu erkennen, dass die schon mehr hinterfragen, was denn alles in diesen Gerichten drin verarbeitet worden ist. Also ob da jetzt Geschmacksverstärker oder irgendwelche Glutene oder so drin verarbeitet sind. Das wird schon immer mehr gefragt. Aber das sind wir auch im Gegensatz dazu immer bereit zu erklären und haben das auch ausgeschrieben, ausgehangen. Das kann jeder nachlesen, was denn da drin für Produkte sind.
Also von Ihren Kundinnen und Kunden, also den Studierenden, wird hinterfragt. Hinterfragen Sie auch? Schauen Sie zum Beispiel, das ist Bio oder das stammt aus der Region?
Ja, natürlich, das machen wir auch. Probieren auch immer Bioprodukte mit einzubauen. Mittlerweile sind wir hier auch zertifiziert, dürfen also auch einzelne Komponenten als Bio deklarieren. Wenn man jetzt ein Fischgericht mit Kartoffeln anbietet und die Kartoffel dann nur Bio ist, dann deklarieren wir nur die Kartoffel als Biogericht. Das wird schon sehr im Studentenwerk so gehandhabt.
Wie ist das mit Ihnen persönlich? Lieber so ein Schweineländchen mit Spargel oder eine Currywurst mit Pommes?
Ich lieber Schweineländchen mit Spargel, ehrlich gesagt. Aber das soll nicht heißen, dass ich nicht auch mal eine Currywurst mit Pommes frites esse. Ne? Man muss das natürlich immer in Relation sehen. Hier kostet die Currywurst mit Pommes frites und Salat und Dessert 2,25 €. Und wenn man draußen in einer Imbissbude eine Currywurst isst, dann ist man mal schnell das Doppelte nur für die Currywurst mit Pommes frites weg.
Pommes frites gehen immer, sagt Andreas Wollgarten, Mensa-Chef an der Deutschen Sporthochschule im D-Radio Wissen Interview. Vielen Dank. Reden wir hier ja die ganze Zeit schon übers Essen und da fällt mir doch tatsächlich noch so ein Erziehungsspruch aus den Untiefen meines kindlichen Erinnerungsvermögens ein. Hat auch irgendwie mit Essen zu tun. Auf den Tisch gehört der Kuchen, hatte Popo nichts zu suchen. Ja. Es soll ja Menschen geben, die gehen zum Studium in eine andere Stadt und die sind nicht in der Lage, sich morgens einen Kaffee zu kochen oder ein Ei, geschweige denn eine Suppe oder ein Nudelgericht. Und die müssen natürlich trotzdem irgendwie überleben. Und da hat sich die Kochschule Lecker Überleben, so heißt die wirklich, in Köln-Ehrenfeld gedacht, euch helfen wir mit einem Kochkurs. Und der hört auf den Namen, na klar, wie kann das anders sein, Studentenfutter. Und dass da nicht nur Nüsse und Rosinen in einem Schälchen zusammengemischt werden, davon hat sich mein Kollege Andreas Lange überzeugt.
Zuerst irre ich durch die Straßen und finde den Eingang nicht. Dann der Hinterhof, der sich auftut, ein Kleinod im Verborgenen. Nach so einer Entdeckung hat man seine Stadt ein bisschen lieber als vorher. Bänke, dicke Blumentöpfe mit frischen Kräutern, eine große, hölzerne, einladende Flügeltür, durch die es in eine geräumige, blitzsaubere Küche geht. 10 Studierende sind gekommen, um zu kochen. Pärchenweise oder alleine. Fast alle haben den Kurs geschenkt bekommen vom Freund, von der Freundin, von der Mutter. Und klar, bevor es losgeht, erklärt Gitta Steinhoff, die Köchin, die Kursleiterin, allen erstmal, wo was steht in der Küche.
Die Messer sind da und die Messer dürfen nicht in die Spülmaschine. Das ist also unter Todesstrafe untersagt. Denn wenn solche guten Messer in die Spülmaschine kommen, werden sie stumpf. Gut. Fangen wir einfach mal an so mit der Küche.
Ein 5-Gänge-Menü, das soll heute Nachmittag hier entstehen, selbstverständlich mit anschließendem gemeinsamen Abendessen. Und mit so einem Projekt vor dem Bauch geht nichts über ein gutes Timing. Dürfte aber kein Problem sein, denn die Teilnehmer heute, die hatten alle schon mal den Kochlöffel in der Hand.
Wichtig ist, wenn ihr Gerichte zubereitet, dass ihr mal guckt, was braucht wie lange, sodass also die Zutaten hinterher zusammen fertig sind.
Ich glaube, das ist das größte Problem, finde ich. Ja? Irgendwas ist immer falsch rum, dass das eine schon wieder kalt ist und das andere noch nicht fertig.
Aha.
Das ist das größte Problem.
Dann gucken wir mal auf den Kochplan. Grillgemüse, Salat, gleich 6 selbstgemachte Brotaufstriche als Vorspeise, ein Cola-Leithähnchen mit Reis.
Und zum Schluss gibt es Cantuccini Tricolore und damit fangen wir jetzt an.
Weil das dann in Ruhe durchziehen kann im Kühlschrank. Und wie schnell das geht, das ist grandios. Cantuccini-Kekse in die Schüssel, Tasse Espresso drüber, darauf Vanillequark, oben drüber rote Grütze, fertig. Und jetzt geht es ans Schnibbeln. Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Knoblauch ohne Ende, Tomaten, alle stehen vor ihrem Schneidebrettchen. Erste Gespräche, Erfahrungen, Smalltalk. Gemütlich ist es im Lecker Überleben Kochstudio.
Müssen wir uns beeilen? Hm? Nee, wir sind ja gut in der Zeit, oder? So.
So langsam könnte es losgehen.
Und zwischendurch immer wieder Tipps von Gitta, wie man Zwiebeln richtig schneidet, Knoblauch blitzschnell schälen kann und wie man eine Vinaigrette zubereitet.
Wenn wir Salatsoße machen, das Öl immer zum Schluss machen, ne? Weil sich sonst die Gewürze nicht mehr mit dem Essig verbinden. Die schwimmen sonst oben auf. Ne? Das heißt also, Gewürze werden mit dem Essig vermischt. Und ganz zum Schluss kommt dann das Olivenöl oder das Öl, Salatöl.
Etwa nach der Hälfte des Kurses, das Grillgemüse duftet im Ofen und ist gerade fertig geworden, bleibt etwas Zeit für eine Zwischenbilanz. Was wirklich neu war für die doch schon vorerfahrenen Kochlehrlinge.
Ja, die Vinaigrette war neu. Ich denke mal, die schmeckt zu fast jedem Salat. Ja.
Und dann natürlich das Zwiebelschneiden. Wie man das genau macht, der Tipp, dass man halt im Prinzip da, wo das so zusammengewachsen ist am Strunk, dass man das eben lässt und dadurch halt so einen gewissen Halt hat. Das fand ich auch sehr gut.
Diese Salatsoßen machen oder diese Soßen im Allgemeinen zu machen, das ist immer das Schwierigste, finde ich. Ne? Das ganze Gemüse schneiden und so, das kriege ich irgendwie hin, aber die richtige Soße, die dann nachher auch schmeckt. Ne?
Und dass man vor allem den lästigen Knoblauchgeruch an den Händen ganz einfach wegkriegt. Einfach Hände nass machen und dann ran an die Edelstahlspüle. Das größte Rätsel allerdings, ich glaube für alle, die da waren, wie kann man ein Hähnchen mit Cola Light zu einem schmackhaften Gericht machen?
Genau, da bin ich gespannt, wegen der Cola Light.
Und genau damit geht es jetzt weiter. Gitta erklärt noch das Butterschmalz und genau da rein wandern jetzt die Hähnchenstücke.
Ich möchte einfach gerne den Studenten vermitteln, dass Kochen leicht, effektiv und schnell sein kann. Dass mit Kochen beginnen nicht heißt, ich stehe stundenlang in der Küche, sondern ich habe ganz effektiv und ganz leicht ein schmackhaftes, schönes Gericht, das ich auch auf jede Party mitnehmen kann.
Das Hähnchen anbraten, dann eine Flasche Cola Light, eine Flasche Ketchup einfach in den Topf, dazu ein paar Pilze und Paprika, Chilipulver, kein Salz, kein Pfeffer, Deckel drauf, halbe Stunde köcheln lassen. Bleiben noch 6 Brotaufstriche in einer halben Stunde. Aber kein Problem, Vorspeisen im Rekordtempo. Ein Beispiel, man legt ein Forellenfilet auf den Teller, 2 Teelöffel Sahne-Meerrettich, Schmand, Dill und Salz drauf, alles mit der Gabel zerquetschen, fertig. Würde im Restaurant bestimmt 5 Euro kosten. Kurz vor 8 ist es dann soweit.
So, ihr Lieben, da haben wir ja ordentlich was geschafft. Es gibt jetzt richtig gut und viel zu essen. Dann wünsche ich jetzt einen guten Appetit.
Mampfen, genießen und staunen. Es schmeckt alles köstlich. Brotaufstriche und Salat sind ratzfatz weg. Jetzt Reis mit Grillgemüse und...
Na, jetzt kommt ja die Frage aller Fragen, oder? Wie schmeckt das Cola Light Hähnchen? Also, wie schmeckt's?
Sehr gut.
Geil.
Geiles Cola Light Hähnchen. Andreas Lange hat mitgekocht, uns aber leider nichts mitgebracht hier in Funkhaus. Das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Oh, jetzt reden wir die ganze Zeit über das Essen hier. Essen, Essen, Essen. Mein Magen, der rumpelt auch schon ganz hungrig. Ich glaube, ich hole mir mal schnell was. Thank you. Wir reden ja die ganze Zeit übers Essen hier. Und wenn man gerne isst und mit Essen zu tun hat, dann könnte man ja auch das Studium abbrechen oder gar nicht erst antreten zum Studium und sich stattdessen für eine Ausbildung entscheiden und zum Beispiel das Kochen lernen, so wie Pia und Christina das getan haben. Die werden nämlich zu Köchinnen ausgebildet in der Großküche eines Versicherungsunternehmens. Und meine Kollegin Kerstin Ruskowski, die hat sie dort besucht und musste sich erstmal hinbringen lassen zu den beiden.
Durch eine Schwingtür führt uns Bernhard Bonfich hinter die Kulissen der Mitarbeiterkantine der HDI-Versicherung in Köln-Deutz. Ich trage als Besucherin aus Hygienegründen einen Kittel und eine Haube. Pia Herden und Christina van Empel sind dagegen genauso angezogen wie Kantinenleiter Bernhard Bonfich und Küchenchef Pietro Santoro. Mit weißer Kochjacke und Kochmütze. Die beiden werden seit letztem Sommer zu Köchinnen ausgebildet. Das Fachliche lernen sie in der Berufsschule, das Praktische hier. Jeden Tag gehen in der HDI-Kantine 1300 bis 1500 Essen über die Theken. Frisch zubereitet, versteht sich.
Was gibt es heute zu essen? Ich wusste es ja gerade nicht.
Heute gibt es einen Wrap an der Aktionstheke. Dann gibt es die Putenroulade und eine Champignon-Cremesuppe. Was gab es noch?
Den Pfannkuchen mit Spinat, glaube ich.
Ja.
Ratatouille haben die beiden noch vergessen. Und das kocht sich nicht von alleine. Pietro Santoro macht Druck.
So, hier, Aubergine schneiden, hier.
Handschuhe
an und dann ab geht's.
Haben wir gelernt.
Das Ratatouille dürfen die beiden Azubis heute weitgehend alleine kochen. Doch zunächst zeigt ihnen der Küchenchef nochmal, wie das geht und worauf sie achten müssen.
So, einmal ganz kurz, ich zeige euch schon mal ganz kurz, wie wir die Aubergine schneiden. Was haben wir heute für ein Gemüse aufstehen?
Ratatouille-Gemüse,
ja. Und was gehört da alles rein zum Ratatouille?
Zucchini, Auberginen,
Champignons und Zwiebeln. Ne?
Zwiebeln.
Also die müssen wir alle in gleich große Stücke schneiden. Und jetzt sind wir hier bei den Auberginen. Ne? Also immer gucken, dass die immer die gleiche Größe haben, damit dann vom Garpunkt nicht eins zu weich ist und eins zu hart. Ja? Immer gleiche Schnittstärke. Dann hier mit dazu. Ne? So, bitteschön.
Pietro Santoro drückt Pia das Messer und die Aubergine in die Hand. Jetzt ist sie dran. Bei Pia und Christina ist die Schnitttechnik noch nicht ganz so ausgefeilt wie bei ihrem Ausbilder. Aber das ist ja auch kein Wunder. Trotzdem muss es schnell gehen, denn die Portionen in der Kantine sind natürlich ungleich größer als zu Hause. Ungefähr 30 Kilo Auberginen kommen in das Ratatouille für heute. Manche Gemüsesorten sind aber auch schon vorgeschnitten. Die Zucchini zum Beispiel. Dadurch geht es dann doch relativ schnell ans richtige Kochen.
Wir nehmen jetzt hier Olivenöl. Ja? Dann kommen rein die Zwiebeln. Zwiebel brauchen am nächsten, danach die Champignons dazu.
Und dann dürfen auch die Auberginen mit rein in die große Pfanne, die eher an eine kleine Wanne erinnert.
So, hier haben wir die geschnittenen Auberginen.
Dann kommen noch Paprika dazu und natürlich Tomaten.
Was fehlt noch? Alles drin, ne?
Und dann wird ordentlich umgerührt. Nicht zu vergessen ist bei Ratatouille natürlich auch Knoblauch. Christina gibt ungefähr 2 Esslöffel in die Pfanne. Schließlich brutzeln darin mittlerweile fast 15 Kilo Gemüse.
Man kann schon mal 2 Löffel holen zum Gefrieren.
Also ich würde da noch was Pfeffer und Salz.
Salz, Pfeffer, da muss man alles dran. Komm. Gute Handvoll Salz, Pfeffer. Ein paar Kräuter der Provence noch dran. Nochmal.
Der Chef ist zufrieden. Und die beiden Azubis froh über das entgegengebrachte Vertrauen.
Ich finde es immer total spannend, wenn man als Azubi im ersten Lehrjahr schon so auf sich allein gestellt ist und dass die Chefköche einem vertrauen in der Hinsicht und das einen schon selber machen lassen. Und das gibt auch einem irgendwo so ein bisschen so ein gewisses Selbstwertgefühl und das ist schon super.
Pia und Christina haben keine Zeit zu verlieren. Sobald das Essen fertig ist, wird es in Edelstahlbehälter umgefüllt und zur Essensausgabe gebracht. Zwischen 11:30 und 1 ist der Stress besonders groß. Denn dann ist vor der Essensausgabe am meisten los und das Küchenpersonal muss schneller auffüllen.
Der Ton wird dann halt auch rauer. Ich habe es auch selbst schon mal abbekommen, aber das darf man halt nicht persönlich nehmen, weil das ist halt einfach so.
Insgesamt sind die beiden aber sehr zufrieden mit dem Arbeitsklima.
Wenn man das in anderen Küchen hört, zum Beispiel von anderen Koch-Azubis bei uns in der Schule, da wird geredet und... Also ich bin super zufrieden.
Ein weiterer Pluspunkt der Ausbildung, die Kantine verfügt über ein Restaurant für die Führungsetage. Dort können Pia und Christina noch einmal ganz andere Sachen lernen, wie ein Loup de Mer zubereitet wird beispielsweise. Oder Fachwissen über Wein anwenden, das sie in der Berufsschule erworben haben. Dass die Ausbildung so umfassend ist, ist gut, denn die 17-jährige Christina weiß noch nicht so genau, was sie nach der Ausbildung machen will.
Mein Traum ist es halt, ein eigenes Restaurant aufzumachen. Vielleicht möchte ich auch ins Ausland, aber so sicher bin ich mir da noch nicht. Also ich lasse mich da eigentlich überraschen, was auf mich zukommt. Vielleicht mache ich auch was ganz anderes, also ich bin da ziemlich spontan drin.
Pia hingegen hat mit ihren 19 Jahren schon ziemlich konkrete Vorstellungen für die Zeit nach der Ausbildung.
Mein Ziel ist es, nach der Ausbildung ein Studium anzufangen zur Ökotrophologie, dass ich dann in dem Bereich Ernährungswissenschaft ein bisschen weiterkomme. Und das habe ich mir erstmal so gedacht, machte den Beruf Köchin als Basis, dass ich dann schon ein paar Erfahrungen sammle und mich in dem Bereich schon mal auf jeden Fall auskenne und dann das Studium beginne.
Und dann? Will Pia Kochen und Beraten miteinander verbinden. Schließlich ist Kochen ihre Leidenschaft. Vielleicht kommt sie ja eines Tages zurück in ihre Ausbildungskantine. Denn auch hier arbeitet eine Ökotrophologin mit an den Speiseplänen.
Vielleicht landet sie aber auch irgendwo in einer Hochschulmensa. Zwei Koch-Azubinen waren das, vorgestellt von Kerstin Ruskowski. Und für mich ist es jetzt Zeit zur Rückkehr an den heimischen Herd. Wenn ihr die Sendung später am Abend nochmal nachhören wollt, bei einem schönen Dinner, Kerzenschein und selbstgekochtem Essen, überhaupt kein Problem. Alle Infos, alle Links, den Podcast der ganzen Sendung gibt's auf dradiowissen.de. Da, wie gehabt, alles zusammengestellt. Und nächste Woche geht's dann um ein ganz anderes Thema in unserer Reihe. Da schauen wir uns die Studienabbrecher an, jeden Tag ab 13.30 Uhr hier auf dradiowissen. Für heute sagen tschüss Anne Klauberg in der Regie, Alex Stojanow in der Technik, Armin Himmelrath am Mikrofon. Euch noch ein schönes Restpfingstwochenende.